Abschnitt 1. Hörverstehen. Dieser Abschnitt hat drei Teile. Sie werden drei Aufnahmen hören. Jede Aufnahme hören Sie zweimal. Während des Hörens lösen Sie die Aufgaben zum Text. Beachten Sie bei jedem Text das Piktogramm, damit Sie wissen, welchen Antwortbogen Sie benutzen sollen. Für den ersten und den zweiten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Kreuz gekennzeichnet ist. Teil 1. In diesem Teil hören Sie eine Aufnahme zum Thema Tiere, die aus zwei Hälften besteht. In der ersten Hälfte hören Sie ein Interview mit Dr. Lorenz Schmid. In der zweiten Hälfte hören Sie ein Interview mit Nadine Kruse. Zu jedem Text gibt es 5 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage 1 bis 10 den fehlenden Satzteil A, B, C oder D. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 1 bis 10. Jetzt hören Sie den Text. Erste Aufnahme, erste Hälfte.
Herr Dr. Schmidt, die Tierklinik Oberhaching gibt es jetzt seit 25 Jahren. Hätten Sie damals gedacht, heute hier zu stehen?
Nein, definitiv nicht. Angefangen habe ich ja vor 30 Jahren. Unmittelbar nach dem Studium bin ich als Teilhaber in die Praxis gekommen und hatte, inspiriert durch meine Auslandsaufenthalte, das Ziel, ein Team aus circa 4 Teilhabern aufzubauen. Es war mir ganz wichtig, kein Einzelkämpfer zu werden. Vor 25 Jahren kam als erste Etappe die Anerkennung des Klinikstatus. Wir haben das erst 5 Jahre aufgebaut, von einer kleinen Praxis in eine kleine, schnuckelige Klinik. Das war sehr überschaubar, 200 Quadratmeter in einem Wohngebäude. Es war aber auch eher wie eine Wohnung ausgestattet, sehr wohnlich, mit einer ausgesprochenen Wohlfühlatmosphäre. Das wollten wir hier in diesem Gebäude auch rüberbringen.
Das ist gelungen, ja. Wie lange gibt's jetzt diesen Standort und das Gebäude?
Hier sind wir vor 19 Jahren eingezogen. Davor bin ich mit meiner Frau Isabel, der Architektin unserer Klinik, durch halb Europa gefahren und wir haben uns Kliniken angeschaut, denn damals gab es noch nicht so viele so große Kliniken wie heute. Da haben wir versucht, zumindest Fehler zu vermeiden, was uns, denke ich, ganz gut gelungen ist.
Sie hatten gerade schon Ihre Auslandsaufenthalte erwähnt. War da noch mehr?
Ja, ich habe als Student viele Monate in Südafrika und Namibia gearbeitet, auch in Frankreich und in den USA, wo ich fast hängen geblieben wäre. Allerdings damals noch im Pferdebereich. Die Pferdeumgebung war nur nicht so meine Welt. Dann hatte ich als Student noch zwei Schlüsselerlebnisse, die mich in Richtung Kleintiermedizin gebracht haben. Zum einen bin ich ab und zu bei einem Freund mitgefahren, der eine Pferdeklinik gegründet hatte. Wir haben uns morgens um 8:30 getroffen und sind nachts um 11:30, 12 wieder heimgekommen. Da fiel für mich die Entscheidung, nein, das willst du nicht. Du wirst es irgendwann bereuen, wenn du nur dafür lebst und keine Chance hast, ein einigermaßen würdiges Familienleben zu führen. Das andere Schlüsselerlebnis war dieses. Ich komme ja aus einem Bauernhof aus der Umgebung. Unser Tierarzt ist zur Stalltür gegangen und hat gesagt, ich sehe schon, was die Kuh hat. Spritze aufgezogen, nächster Stall. Das wollte ich auch nicht.
Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
Ich habe auf jeden Fall immer Ziele, auch wenn das, was hier passiert ist, weit über das hinausgegangen ist, was ich vorhatte. In diesem neuen Klinikbau waren wir 10 Tierärzte und jetzt sind wir 50. Unsere Branche ist ja wirklich sehr hart und das ist ein Beruf, der in den Medien leicht verklärt wird. Die Besitzer kommen und fordern. Die erwarten, dass das Tier wieder gesund rausgeht. Und das geht ja nicht in jedem Fall, auch im Krankenhaus nicht. Da kommt es schon mal zu persönlichen Problemen. Das ist auch für unsere jungen Assistenten teils sehr schwer. Die geben ihr Bestes und das wird nicht anerkannt. Das Anspruchsdenken ist enorm. Es wird total unterschätzt, wie fordernd dieser Beruf ist und wie schnell man reagieren muss.
Was mussten Sie sonst schon an Herausforderungen auf diesem Weg meistern?
Es ist sicher eine große Herausforderung, mehrere Chefs miteinander unter einen Hut zu bringen, die unterschiedliche Einstellungen haben und unterschiedliche Philosophien. Und das ist zum Glück über die Jahre gelungen. Der Beruf des Tierarztes ist, wie gesagt, ein sehr, sehr fordernder Beruf. Auch wenn ich sagen muss, wie gerne ich hier reinkomme. Ich freue mich jeden Tag, die Mitarbeiter zu sehen, sie zu motivieren und auch von ihnen motiviert zu werden. Und ich freue mich darüber, wie dankbar die Besitzer sind. Erste Aufnahme, zweite Hälfte.
In unserem Interview erzählt uns Nadine von ihren schönsten Momenten in der tiergestützten Therapie und ihrer Bindung zu ihrem Hund Juno. Nadine, wie bist du zu deinem Beruf gekommen?
Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit haben mich schon immer fasziniert. Für mich war früh klar, dass ich mal mit Menschen arbeiten möchte. Wie genau, das wusste ich damals noch nicht. Während meines Studiums der sozialen Arbeit hatte ich meinen Fokus schnell auf die psychosoziale und systemische Beratung gelegt. Seit dem Abschluss meines Studiums arbeite ich nun im professionellen Kontext mit Menschen. Gleichzeitig habe ich mir auch meinen Traum erfüllt, mein Repertoire, quasi meine Methoden, um die tiergestützte Therapie zu erweitern. Mein Hund Juno ist vor 3 Jahren bei mir eingezogen, begleitet mich seitdem zur Arbeit und ist zurzeit anerkannter Therapiebegleithund.
Welche Menschen kommen zu dir?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich berate und begleite Einzelpersonen, Kinder und Jugendliche, Eltern, Paare und Familiensysteme. Das Setting, in dem ich arbeite, ist auch nicht immer gleich. Manchmal arbeite ich im Einzelkontakt, manchmal mit kleineren Familien. Zudem biete ich Gruppenarbeiten an. Eines haben jedoch alle gemeinsam. All meine Klienten befinden sich aktuell in Lebenssituationen, in denen sie Unterstützung benötigen. Oft handelt es sich dabei um Menschen, die traumatische Erlebnisse hinter sich haben, mit denen sie noch nicht allein umgehen können.
Was bewirkt die tiergestützte Therapie?
Für meine Arbeit ist vor allem die psychische Wirkungsebene relevant. Durch den Einsatz wird die Befindlichkeit des Klienten stabilisiert, ein positives Selbstbild gefördert und Selbstsicherheit aufgebaut. Dazu kommt noch, dass die Hunde die Klienten nicht bewerten. Ich arbeite häufig mit traumatisierten Menschen zusammen, denen es oft schwerfällt, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Ein Hund interessiert sich aber nicht für die Geschichte, sondern für die Bedürfnisse des Menschen. Er gibt ihnen ein gutes Gefühl und das ermöglicht mir einen leichteren Einstieg.
Wie würdest du die Beziehung zwischen dir und deinem Hund Juno beschreiben?
Juno ist mein Co-Therapeut. Das bedeutet, nur wenn die Beziehung zwischen mir und meinem Hund stimmt, kann ich ihn wirklich sinnvoll und professionell einsetzen. Erst dann kommen die sozio-emotionalen Aspekte, die für meine Arbeit wichtig sind, zur Geltung. Ich weiß, dass ich mich zu 100% auf meinen Hund verlassen kann. Ebenso vermittle ich Juno, dass er sich auf mich verlassen kann. Ich beschütze meinen Hund, sorge dafür, dass er eine Rückzugsmöglichkeit hat, kenne seine Ressourcen und Grenzen.
Was war dein bisher schönstes Erlebnis in deinem Beruf?
Da kann ich gar keinen Moment rauspicken. Ich erlebe sehr häufig schöne Momente in meinem beruflichen Alltag. Ich finde es immer wieder sehr schön zu begleiten, wie Menschen sich aus Krisen herausarbeiten, wie sie ihre eigene Kraft entdecken, wie sie wieder mehr Lebensfreude entwickeln, wie sie lernen, gestärkter und mit einem liebevollen Blick auf sich selbst durchs Leben zu gehen. Die Lebensgeschichten der Menschen sind total unterschiedlich und wenn wir uns dann am Ende eines gemeinsam geschafften Weges verabschieden, bin ich oft dankbar und glücklich.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal. Erste Aufnahme, erste Hälfte.
Herr Dr. Schmidt, die Tierklinik Oberhaching gibt es jetzt seit 25 Jahren. Hätten Sie damals gedacht, heute hier zu stehen?
Nein, definitiv nicht. Angefangen habe ich ja vor 30 Jahren. Unmittelbar nach dem Studium bin ich als Teilhaber in die Praxis gekommen und hatte, inspiriert durch meine Auslandsaufenthalte, das Ziel, ein Team aus circa 4 Teilhabern aufzubauen. Es war mir ganz wichtig, kein Einzelkämpfer zu werden. Vor 25 Jahren kam als erste Etappe die Anerkennung des Klinikstatus. Wir haben das erst 5 Jahre aufgebaut, von einer kleinen Praxis in eine kleine, schnuckelige Klinik. Das war sehr überschaubar, 200 Quadratmeter in einem Wohngebäude. Es war aber auch eher wie eine Wohnung ausgestattet, sehr wohnlich, mit einer ausgesprochenen Wohlfühlatmosphäre. Das wollten wir hier in diesem Gebäude auch rüberbringen.
Das ist gelungen, ja. Wie lange gibt's jetzt diesen Standort und das Gebäude?
Hier sind wir vor 19 Jahren eingezogen. Davor bin ich mit meiner Frau Isabel, der Architektin unserer Klinik, durch halb Europa gefahren und wir haben uns Kliniken angeschaut, denn damals gab es noch nicht so viele so große Kliniken wie heute. Da haben wir versucht, zumindest Fehler zu vermeiden, was uns, denke ich, ganz gut gelungen ist.
Sie hatten gerade schon Ihre Auslandsaufenthalte erwähnt. War da noch mehr?
Ja, ich habe als Student viele Monate in Südafrika und Namibia gearbeitet, auch in Frankreich und in den USA, wo ich fast hängen geblieben wäre. Allerdings damals noch im Pferdebereich. Die Pferdeumgebung war nur nicht so meine Welt. Dann hatte ich als Student noch 2 Schlüsselerlebnisse, die mich in Richtung Kleintiermedizin gebracht haben. Zum einen bin ich ab und zu bei einem Freund mitgefahren, der eine Pferdeklinik gegründet hatte. Wir haben uns morgens um 8:30 getroffen und sind nachts um 11, 11:30 wieder heimgekommen. Da fiel für mich die Entscheidung, nein, das willst du nicht. Du wirst es irgendwann bereuen, wenn du nur dafür lebst und keine Chance hast, ein einigermaßen würdiges Familienleben zu führen. Das andere Schlüsselerlebnis war dieses. Ich komme ja aus einem Bauernhof aus der Umgebung. Unser Tierarzt ist zur Stalltür gegangen und hat gesagt, ich sehe schon, was die Kuh hat. Spritze aufgezogen, nächster Stall. Das wollte ich auch nicht.
Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
Ich habe auf jeden Fall immer Ziele, auch wenn das, was hier passiert ist, weit über das hinausgegangen ist, was ich vorhatte. In diesem neuen Klinikbau waren wir 10 Tierärzte und jetzt sind wir 50. Unsere Branche ist ja wirklich sehr hart und das ist ein Beruf, der in den Medien leicht verklärt wird. Die Besitzer kommen und fordern. Die erwarten, dass das Tier wieder gesund rausgeht. Und das geht ja nicht in jedem Fall, auch im Krankenhaus nicht. Da kommt es schon mal zu persönlichen Problemen. Das ist auch für unsere jungen Assistenten teils sehr schwer. Die geben ihr Bestes und das wird nicht anerkannt. Das Anspruchsdenken ist enorm. Es wird total unterschätzt, wie fordernd dieser Beruf ist und wie schnell man reagieren muss.
Was mussten Sie sonst schon an Herausforderungen auf diesem Weg meistern?
Es ist sicher eine große Herausforderung, mehrere Chefs miteinander unter einen Hut zu bringen, die unterschiedliche Einstellungen haben und unterschiedliche Philosophien. Und das ist zum Glück über die Jahre gelungen. Der Beruf des Tierarztes ist, wie gesagt, ein sehr, sehr fordernder Beruf. Auch wenn ich sagen muss, wie gerne ich hier reinkomme. Ich freue mich jeden Tag, die Mitarbeiter zu sehen, sie zu motivieren und auch von ihnen motiviert zu werden. Und ich freue mich darüber, wie dankbar die Besitzer sind. Erste Aufnahme, zweite Hälfte.
In unserem Interview erzählt uns Nadine von ihren schönsten Momenten in der tiergestützten Therapie und ihrer Bindung zu ihrem Hund Juno. Nadine, wie bist du zu deinem Beruf gekommen?
Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit haben mich schon immer fasziniert. Für mich war früh klar, dass ich mal mit Menschen arbeiten möchte. Wie genau, das wusste ich damals noch nicht. Während meines Studiums der sozialen Arbeit hatte ich meinen Fokus schnell auf die psychosoziale und systemische Beratung gelegt. Seit dem Abschluss meines Studiums arbeite ich nun im professionellen Kontext mit Menschen. Gleichzeitig habe ich mir auch meinen Traum erfüllt, mein Repertoire, quasi meine Methoden, um die tiergestützte Therapie zu erweitern. Mein Hund Juno ist vor 3 Jahren bei mir eingezogen, begleitet mich seitdem zur Arbeit und ist zurzeit anerkannter Therapiebegleithund.
Welche Menschen kommen zu dir?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich berate und begleite Einzelpersonen, Kinder und Jugendliche, Eltern, Paare und Familiensysteme. Das Setting, in dem ich arbeite, ist auch nicht immer gleich. Manchmal arbeite ich im Einzelkontakt, manchmal mit kleineren Familien. Zudem biete ich Gruppenarbeiten an. Eines haben jedoch alle gemeinsam. All meine Klienten befinden sich aktuell in Lebenssituationen, in denen sie Unterstützung benötigen. Oft handelt es sich dabei um Menschen, die traumatische Erlebnisse hinter sich haben, mit denen sie noch nicht allein umgehen können.
Was bewirkt die tiergestützte Therapie?
Für meine Arbeit ist vor allem die psychische Wirkungsebene relevant. Durch den Einsatz wird die Befindlichkeit des Klienten stabilisiert, ein positives Selbstbild gefördert und Selbstsicherheit aufgebaut. Dazu kommt noch, dass die Hunde die Klienten nicht bewerten. Ich arbeite häufig mit traumatisierten Menschen zusammen, denen es oft schwerfällt, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Ein Hund interessiert sich aber nicht für die Geschichte, sondern für die Bedürfnisse des Menschen. Er gibt ihnen ein gutes Gefühl und das ermöglicht mir einen leichteren Einstieg.
Wie würdest du die Beziehung zwischen dir und deinem Hund Juno beschreiben?
Juno ist mein Co-Therapeut. Das bedeutet, nur wenn die Beziehung zwischen mir und meinem Hund stimmt, kann ich ihn wirklich sinnvoll und professionell einsetzen. Erst dann kommen die sozio-emotionalen Aspekte, die für meine Arbeit wichtig sind, zur Geltung. Ich weiß, dass ich mich zu 100% auf meinen Hund verlassen kann. Ebenso vermittle ich Juno, dass er sich auf mich verlassen kann. Ich beschütze meinen Hund, sorge dafür, dass er eine Rückzugsmöglichkeit hat, kenne seine Ressourcen und Grenzen.
Was war dein bisher schönstes Erlebnis in deinem Beruf?
Da kann ich gar keinen Moment rauspicken. Ich erlebe sehr häufig schöne Momente in meinem beruflichen Alltag. Ich finde es immer wieder sehr schön zu begleiten, wie Menschen sich aus Krisen herausarbeiten, wie sie ihre eigene Kraft entdecken, wie sie wieder mehr Lebensfreude entwickeln, wie sie lernen, gestärkter und mit einem liebevollen Blick auf sich selbst durchs Leben zu gehen. Die Lebensgeschichten der Menschen sind total unterschiedlich und wenn wir uns dann am Ende eines gemeinsam geschafften Weges verabschieden, bin ich oft dankbar und glücklich.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Teil 2. In diesem Teil hören Sie die Aussagen von 5 Personen, die über Mode sprechen. Dazu gibt es 2 Blöcke von je 5 Aufgaben. Bei den Aufgaben 11 bis 15 wählen Sie von dem ersten Block der Möglichkeiten A bis H das Thema, zu dem sich jeder Sprecher äußerte. Bei den Aufgaben 16 bis 20 wählen Sie von dem zweiten Block der Möglichkeiten A bis H die Aussage, die zu jedem von den Sprechern passt. Seien Sie aufmerksam. In jedem Aufgabenblock gibt es 3 Möglichkeiten, die zu keinem Sprecher passen. Es gibt immer nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 11 bis 20. Jetzt hören Sie den Text.
Miriam, ich kaufe selten ein, gebe wenig Geld aus. Mein Zimmer ist voll mit der vererbten Kleidung meiner weiblichen Verwandtschaft. Mit 15 habe ich begonnen, Klamotten zu verändern. Zuerst händisch, dann habe ich eine Nähmaschine gekauft. Ich habe Kleidung in Streifen geschnitten und verarbeitet. Mein Rock war übrigens mal ein Kleid meiner Mutter. Wofür ich gern mehr Geld ausgebe? Ganz klar für Schmuck. Meist besorgt mir meine Tante Stücke aus Nigeria. Dem Gold aus Österreich vertraut sie nicht. Es gibt etwas, was mir besonders gefällt, Trachten. Ich finde traditionelle Kleidung sehr schön, aber Dirndl oder Lederhose, das passt einfach nicht zu mir.
Paul, bis auf Socken und Unterhosen trage ich meist gebrauchte Sachen. Ich tausche Kleidung oder kaufe auf Second-Hand-Plattformen ein. Mit meinen Outfits bewege ich mich gern zwischen den Welten, provoziere ein bisschen und spiele mit Kleidercodes. Wann ich das letzte Mal geshoppt habe? Das ist schon lange her. Vor der Pandemie. Mir macht Einkaufen einfach keinen Spaß. Als Kind habe ich Kleidung meist von meinem Bruder übernommen. Später habe ich mich gefragt, ob meine Kleidung unbedingt neu sein muss. Heute weiß ich, es kann unterhaltsam sein, Sachen zu reparieren oder mit Freunden zu tauschen.
Marlene, ich trage Basics, Hosen, Kaschmirpullover und Jacken von meinem Vater. Er hat viele Anzugshosen, die ich enger genäht habe. Ich finde es cool, Dinge zu verändern. Ich habe eine Vorliebe für gebrauchte Kleidung und bin umgeben von Menschen, die eine ähnliche Einstellung haben. In unserer Gesellschaft aber sind wir sicher eine Ausnahme. Auf TikTok zum Beispiel wird Konsum großgeschrieben. Ich finde das schrecklich. Ich lasse mich in allen möglichen Läden inspirieren, kaufe aber selten etwas. Wenn ich einkaufe, dann Stoffe. Das hat auch damit zu tun, dass ich eine Ausbildung zur Schneidermeisterin mache. Von Stücken, die mir in Geschäften richtig gut gefallen, mache ich Fotos, um später eventuell einen Schnitt zu zeichnen.
David, ich bediene mich aus den Kleiderkästen meiner Großeltern, die vor einigen Jahren verstorben sind. Teilweise ziehe ich auch Stücke von meinen Eltern aus den 1990ern an. Einkaufen kann schon Spaß machen. Man muss ja nicht in der Mall einkaufen. Das Stöbern durch Second-Hand-Geschäfte ist wesentlich interessanter. Ich werde oft gefragt, ob ich Inspirationen für meine Outfits auf sozialen Medien suche. Meist will ich das Gegenteil dessen, was mir auf Instagram vorgeschlagen wird. Ich sehe da wenig Second-Hand und nachhaltige Lebensstile.
Steffi. Schätzungsweise 3 Stunden in der Woche verbringe ich auf Online-Marktplätzen, teilweise auch während der Schule. Ich suche nach Farben und besorge die Kleidungsstücke meist in Wien, um das Verschicken zu umgehen. Meine Ausgaben halten sich in Grenzen. Für eine gute Hose gebe ich auch mal mehr aus. Genauso wie für Schuhe, die lange halten. Als wir nach Österreich gezogen sind, hatten wir nicht so viel Geld. Billige Schuhe gehen schnell kaputt, habe ich damals erfahren. Grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, auf sozialen Medien Dinge entdeckt zu haben und filtern zu können, was mir gefällt oder weniger gefällt. Ich lasse mich nur von einer Influencerin inspirieren, die Secondhand einkauft und Farben super kombiniert.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Miriam, ich kaufe selten ein, gebe wenig Geld aus. Mein Zimmer ist voll mit der vererbten Kleidung meiner weiblichen Verwandtschaft. Mit 15 habe ich begonnen, Klamotten zu verändern. Zuerst händisch, dann habe ich eine Nähmaschine gekauft. Ich habe Kleidung in Streifen geschnitten und verarbeitet. Mein Rock war übrigens mal ein Kleid meiner Mutter. Wofür ich gern mehr Geld ausgebe? Ganz klar für Schmuck. Meist besorgt mir meine Tante Stücke aus Nigeria. Dem Gold aus Österreich vertraut sie nicht. Es gibt etwas, was mir besonders gefällt: Trachten. Ich finde traditionelle Kleidung sehr schön, aber Dirndl oder Lederhose, das passt einfach nicht zu mir.
Paul: Bis auf Socken und Unterhosen trage ich meist gebrauchte Sachen. Ich tausche Kleidung oder kaufe auf Second-Hand-Plattformen ein. Mit meinen Outfits bewege ich mich gern zwischen den Welten, provoziere ein bisschen und spiele mit Kleidercodes. Wann ich das letzte Mal geshoppt habe, das ist schon lange her. Vor der Pandemie. Mir macht Einkaufen einfach keinen Spaß. Als Kind habe ich Kleidung meist von meinem Bruder übernommen. Später habe ich mich gefragt, ob meine Kleidung unbedingt neu sein muss. Heute weiß ich, es kann unterhaltsam sein, Sachen zu reparieren oder mit Freunden zu tauschen.
Marlene, ich trage Basics, Hosen, Kaschmirpullover und Jacken von meinem Vater. Er hat viele Anzugshosen, die ich enger genäht habe. Ich finde es cool, Dinge zu verändern. Ich habe eine Vorliebe für gebrauchte Kleidung und bin umgeben von Menschen, die eine ähnliche Einstellung haben. In unserer Gesellschaft aber sind wir sicher eine Ausnahme. Auf TikTok zum Beispiel wird Konsum großgeschrieben. Ich finde das schrecklich. Ich lasse mich in allen möglichen Läden inspirieren, kaufe aber selten etwas. Wenn ich einkaufe, dann Stoffe. Das hat auch damit zu tun, dass ich eine Ausbildung zur Schneidermeisterin mache. Von Stücken, die mir in Geschäften richtig gut gefallen, mache ich Fotos, um später eventuell einen Schnitt zu zeichnen.
David, ich bediene mich aus den Kleiderkästen meiner Großeltern, die vor einigen Jahren verstorben sind. Teilweise ziehe ich auch Stücke von meinen Eltern aus den 1990ern an. Einkaufen kann schon Spaß machen. Man muss ja nicht in der Mall einkaufen. Das Stöbern durch Second-Hand-Geschäfte ist wesentlich interessanter. Ich werde oft gefragt, ob ich Inspirationen für meine Outfits auf sozialen Medien suche. Meist will ich das Gegenteil dessen, was mir auf Instagram vorgeschlagen wird. Ich sehe da wenig Secondhand und nachhaltige Lebensstile.
Steffi, schätzungsweise 3 Stunden in der Woche verbringe ich auf Online-Marktplätzen, teilweise auch während der Schule. Ich suche nach Farben und besorge die Kleidungsstücke meist in Wien, um das Verschicken zu umgehen. Meine Ausgaben halten sich in Grenzen. Für eine gute Hose gebe ich auch mal mehr aus. Genauso wie für Schuhe, die lange halten. Als wir nach Österreich gezogen sind, hatten wir nicht so viel Geld. Billige Schuhe gehen schnell kaputt, habe ich damals erfahren. Grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, auf sozialen Medien Dinge entdeckt zu haben und filtern zu können, was mir gefällt oder weniger gefällt. Ich lasse mich nur von einer Influencerin inspirieren, die Secondhand einkauft und Farben super kombiniert.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Für den dritten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Feder gekennzeichnet ist. Teil 3. Sie hören einen Text über die Wirkung der Musik auf die Menschen. Ergänzen Sie die folgenden Sätze 21 bis 30, die eine Zusammenfassung des gehörten Textes darstellen. Ergänzen Sie immer nur ein Wort. Schreiben Sie Ihre Antworten auf den Antwortbogen mit dem Piktogramm Feder. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Sätze. Jetzt hören Sie den Text.
Musik ist die Kunst, die sich damit beschäftigt, wie man Vokal- oder Instrumentalklänge so anordnet, dass sie besonders schön oder emotional ausdrucksstark wird. Bei Musik geht es also um Schönheit, einerseits. Es geht aber auch um ihre Wirkung, denn Musik bewegt Menschen auf ganz vielen verschiedenen Wegen. Sie löst Emotionen aus, weckt Energie, motiviert und bringt Menschen zusammen. Dass Musik wirkt, ist also eine klare Sache. Aber wie? Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, um welche Wirkung auf den Menschen es geht. Besonders auf die Psyche und verschiedene psychische Prozesse kann Musik starke Effekte haben. Welche das sind, weiß Clemens Wöllner, Professor für systematische Musikwissenschaft an der Universität Hamburg. Die wohl stärkste psychische Wirkung von Musik ist ihr Einfluss auf unsere Emotionen. Das ist für viele Menschen sogar einer der Hauptgründe, warum sie Musik hören, sagt Wöllner. Musik kann dabei alle möglichen Gefühle wecken. Außer auf die Gefühlslage wirkt Musik noch auf eine ganze Reihe weiterer Prozesse und Funktionen. Ganz besonders stark ist der Einfluss von Musik auf das Gedächtnis, sagt Wöllner. Im Gehirn aktiviere Musik fast immer das limbische System. Neben dem limbischen System sind beim Musikhören aber noch viele andere Gehirnregionen aktiv. Das Bewegungszentrum etwa. Scheinbar instinktiv beginnt man hier und dort mal im Takt zu schnipsen oder mit dem Fuß zu wippen. Auch das Sehzentrum kann aktiviert werden, zum Beispiel weil ein bestimmtes Lied gewisse Bilder in einem weckt, die man mit dem Stück verbindet. Die zahlreichen Effekte von Musik auf die Psyche und die Verarbeitung an mehreren Stellen im Gehirn legt nahe, dass Musik womöglich auch an anderen Stellen im Körper ihre Wirkung entfaltet. Und tatsächlich, hören wir anregende Musik, nehmen Herz- und Atemfrequenz etwas zu. Bei langsamer, beruhigender Musik hingegen sinken sie leicht, ebenso wie der Blutdruck. Außerdem werden beim Musikhören verschiedenste Hormone und Neurotransmitter ausgeschüttet, besonders wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind oder sogar gemeinsam tanzen, schüttet der Körper das als Bindungshormon bekannte Oxytocin aus. Wegen dieser Effekte setzen manche Ärzte und Therapeuten Musik zur Therapie ein. Bei einer Depressionserkrankung kann sie zum Beispiel genutzt werden, um die Stimmung aufzuhellen oder zu aktivieren. Bei neurologischen Erkrankungen wie Parkinson oder nach einem Schlaganfall helfen bestimmte Stücke, die Motorik zu trainieren. In der Schmerztherapie wird Musik außerdem gegen chronische Schmerzen eingesetzt oder um die Beschwerden während einer Operation zu lindern. Doch bei der durch Musik ausgelösten Wirkung muss es sich nicht zwangsläufig um etwas Positives handeln. Musik kann auch Negatives bewirken. Musik kann dazu verleiten, Dinge zu tun, die man sonst nicht machen würde. Egal, ob es um positive oder um negative Einflüsse geht, eine Frage schwingt immer mit. Welche Musik wirkt wie? Die Forschung zum Thema zeigt, dass es hier keine pauschalen Antworten gibt, denn welche Wirkung Musik entfaltet, ist hochgradig individuell. Oft ist es die selbst mitgebrachte Lieblingsmusik der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in verschiedensten wissenschaftlichen Studien die stärksten Effekte zeigt, egal ob Rock, Klassik, Jazz oder Pop.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Musik ist die Kunst, die sich damit beschäftigt, wie man Vokal- oder Instrumentalklänge so anordnet, dass sie besonders schön oder emotional ausdrucksstark wird. Bei Musik geht es also um Schönheit, einerseits. Es geht aber auch um ihre Wirkung, denn Musik bewegt Menschen auf ganz vielen verschiedenen Wegen. Sie löst Emotionen aus, weckt Energie, motiviert und bringt Menschen zusammen. Dass Musik wirkt, ist also eine klare Sache. Aber wie? Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, um welche Wirkung auf den Menschen es geht. Besonders auf die Psyche und verschiedene psychische Prozesse kann Musik starke Effekte haben. Welche das sind, weiß Clemens Wöllner, Professor für systematische Musikwissenschaft an der Universität Hamburg. Die wohl stärkste psychische Wirkung von Musik ist ihr Einfluss auf unsere Emotionen. Das ist für viele Menschen sogar einer der Hauptgründe, warum sie Musik hören, sagt Wöllner. Musik kann dabei alle möglichen Gefühle wecken. Außer auf die Gefühlslage wirkt Musik noch auf eine ganze Reihe weiterer Prozesse und Funktionen. Ganz besonders stark ist der Einfluss von Musik auf das Gedächtnis, sagt Wöllner. Im Gehirn aktiviere Musik fast immer das limbische System. Neben dem limbischen System sind beim Musikhören aber noch viele andere Gehirnregionen aktiv. Das Bewegungszentrum etwa. Scheinbar instinktiv beginnt man hier und dort mal im Takt zu schnipsen oder mit dem Fuß zu wippen. Auch das Sehzentrum kann aktiviert werden, zum Beispiel weil ein bestimmtes Lied gewisse Bilder in einem weckt, die man mit dem Stück verbindet. Die zahlreichen Effekte von Musik auf die Psyche und die Verarbeitung an mehreren Stellen im Gehirn legt nahe, dass Musik womöglich auch an anderen Stellen im Körper ihre Wirkung entfaltet. Und tatsächlich, hören wir anregende Musik, nehmen Herz- und Atemfrequenz etwas zu. Bei langsamer, beruhigender Musik hingegen sinken sie leicht, ebenso wie der Blutdruck. Außerdem werden beim Musikhören verschiedenste Hormone und Neurotransmitter ausgeschüttet, besonders wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind oder sogar gemeinsam tanzen, schüttet der Körper das als Bindungshormon bekannte Oxytocin aus. Wegen dieser Effekte setzen manche Ärzte und Therapeuten Musik zur Therapie ein. Bei einer Depressionserkrankung kann sie zum Beispiel genutzt werden, um die Stimmung aufzuhellen oder zu aktivieren. Bei neurologischen Erkrankungen wie Parkinson oder nach einem Schlaganfall helfen bestimmte Stücke, die Motorik zu trainieren. In der Schmerztherapie wird Musik außerdem gegen chronische Schmerzen eingesetzt oder um die Beschwerden während einer Operation zu lindern. Doch bei der durch Musik ausgelösten Wirkung muss es sich nicht zwangsläufig um etwas Positives handeln. Musik kann auch Negatives bewirken. Musik kann dazu verleiten, Dinge zu tun, die man sonst nicht machen würde. Egal, ob es um positive oder um negative Einflüsse geht, eine Frage schwingt immer mit. Welche Musik wirkt wie? Die Forschung zum Thema zeigt, dass es hier keine pauschalen Antworten gibt, denn welche Wirkung Musik entfaltet, ist hochgradig individuell. Oft ist es die selbst mitgebrachte Lieblingsmusik der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in verschiedensten wissenschaftlichen Studien die stärksten Effekte zeigt, egal ob Rock, Klassik, Jazz oder Pop.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Beenden Sie bitte die Arbeit an diesem Prüfungsabschnitt. Arbeiten Sie bitte an den nächsten Prüfungsabschnitten.